Oh, danke, Jesus, du bist gut. Alles, was noch kommt, sage ich am Schluss, wie gut er ist, weil, genau. Wir sind in einer großen Serie im Gespräch über. Und wir wollen heute weitermachen und wir wollen über Pfingsten reden. Bietet sich ja irgendwie an. Ich komme noch mal kurz auf Eden zurück. Am Anfang schuf Gott den Menschen in Verbindung zu ihm. Und es war alles sehr gut. Dann wird beschrieben, was da alles passiert. Wir haben uns lange damit beschäftigt und wir werden uns wahrscheinlich noch lange damit beschäftigen, wie das aussah, was Gottes ursprüngliche Absicht war, wohin und wozu wir bestimmt sind, in was für eine Beziehung wir gerufen sind, wie Gott sich Leben vorgestellt hat. Und dann haben wir das letzte Mal auch einmal kurz reingeguckt, dass es in Kapitel 3, also bevor wir allzu viel erfahren konnten, wie das Leben in glücklicher, heiler Beziehung mit Gott aussieht, dass irgendwie das Böse Zugriff bekommen hat und dass wir aus dieser Beziehung gefallen sind. Und seitdem Gott dabei ist, uns zurück in das ursprüngliche Bild zu führen. Also nach vorne in das Alte. So. Und bevor wir zu Pfingsten kommen, würde ich gerne jemand anschauen, der uns eventuell ein Stück helfen kann. Ja, Kaffee muss himmlisch sein. Denn es war sehr gut. Also nicht jeder Barista, aber okay. Also Hebräer 6. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Verheißung, auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Und dann geht es weiter, darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbirgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter dem Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester ist in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. Ich will erstens heute ein Stück über Abraham sprechen, weil wir da ganz viel lernen können. Das Zweite, was ich hier nochmal sagen will, hier steht was von Eid. Ein Eid ist eine vertragliche Übereinkunft. Ich will das nochmal festhalten. Es gibt so, also kennst du das, wo man sich echt Gedanken macht und wie ist das und hier und da und wie wird das werden? Mach einen Vertrag. Verträge regeln ganz viel. Wenn du überlegst, ob du jemand als Geschäftspartner zu dir nehmen sollst, also es gibt ganz wenig Leute, also wirklich ganz wenige, bei denen reicht mir ein Handschlag. Keine Ahnung, ob es denen andersrum mit mir reichen würde, aber von meiner Seite, es gibt ein paar wenige Leute, mit denen habe ich mir in die Augen geguckt und wir haben gesagt, so machen wir und so gilt es. Und wenn da irgendwas dazwischen kommt dann sage ich, du hier, was ist denn da? Oh ja, stimmt. Und die bringen das in Ordnung. Aber wenn du dir unsicher bist, mach einen Vertrag. Da steht drin, wie Dinge laufen. Und da steht auch drin, was im Falle passiert, wenn einer vertragsbrüchig ist. Ich glaube zutiefst, dass Übereinkünfte etwas sind, was Gott uns geschenkt hat, damit wir Sicherheit bekommen. Wirklich, damit wir Sicherheit bekommen. Ich weiß, in Deutschland ist es oft so ein überkompliziertes, übergeregeltes und dann schwingt oft immer gleich mit, hier, du willst dich nur absichern. Und nee, ich will, dass wir beide tun, was wir sagen. Das ist, was ich will, von meiner Seite. Und ich sag dir von meiner Seite, wenn ich meinen Teil nicht bringe, sind das die Folgen für mich. Das ist, was da drin steht. Und dasselbe ist, was Gott tut. Das Wort Eid, eine staatliche Erklärung, ich will da gar nicht zu sehr reingehen, aber ich glaube, wir kennen das alle ein Stück. Der Punkt ist, wieso sollte Gott vor Gericht irgendwas eidesstaatlich aussagen, wenn er größer ist? Deshalb leistet er einen Eid bei sich selbst. Das ist, was hier gesprochen wird. Damit eine Verheißung, die er gibt, uns Sicherheit geben kann. Also was passiert ist, Gott gibt eine Verheißung und er schwört bei sich selber. Und was er damit tut ist, für den Fall, dass ich meinen Teil nicht bringe, habe ich aufgehört, Gott zu sein. Macht das irgendwie Sinn? Das ist, was Gott tut. Abraham, ich gehe in Bund mit dir ein. Hier ist mein Teil. Wenn ich meinen Teil nicht bringe, da ich bei mir schwöre, verwirke ich das Recht, Gott zu sein. Damit du und ich sicher sein können, wenn Gott was zusagt, wird er es tun. Das ist der Hintergrund von dem ganzen Ding. Ich bin fertig mit dem. Ich wollte eigentlich nur einen Satz sagen, aber ich fand es gar nicht schlecht. Ja, ich fand auch. Das zweite, das eine war nur für Weisheit im Leben, das andere ist, dass es nochmal in Verbindung gebracht wird mit Jesus, der uns vorausgegangen ist in das Allerheiligste und uns verheißen hat, dass wir denselben Zugang durch ihn haben. Dass es zwischen Gott und uns nichts gibt, was uns jemals trennen könnte oder uns unwürdig machen würde, dass wir nicht kommen können. So, das ist, was hier steht. Aber jetzt wollen wir zu Abraham. 1. Mose 15. Und die Vorgeschichte ist, Gott beruft Abraham aus Ur in Chaldäa. Und Abraham, also, ist ja irgendwie der Vater des Glaubens, dort fängt irgendwie die ganze Geschichte, also gefühlt mit Israel an. Aber Abraham ist ein Mann aus Ur in Chaldäa. Das liegt so ziemlich östlich im Irak. Daher ruft Gott Abraham und sagt, ich will dich zu einem Vater vieler machen und aus dir soll eine Nation herausgehen. Hier sehe ich etwas von Gottes Art. Gott spricht in das Nichts, dass es sei und es wird. Das ist Gottes Art immer und immer wieder. Wenn Gott sich was vornimmt, spricht er es aus und die Dinge werden und entstehen. Und er hat sich nicht geändert bis heute. Dann ruft er also Abraham. Abraham macht sich auf den Weg, verlässt sozusagen seine Heimat, sein Vater nimmt er mit, bleibt aber auf der Hälfte des Weges irgendwie stehen und macht sich erst weiter auf den Weg, nachdem er gestorben ist. Also dann kommt die Geschichte mit seinem Neffen Lot, die sind am Anfang zusammen, dann trennen sie sich ja irgendwann. Und es ist wirklich erstaunlich. Ich habe Fotos gesehen von Menschen, die an dieser Stelle in Israel waren, wo Abraham und Lot standen. Da guckt man so über das Land und man sieht ziemlich eindeutig, da ist eine Linie. Also wir waren, als wir in Neuseeland waren, da gibt es diese Stelle, wo die zwei Ozeane zusammenkommen. Genau. Für alle, die mehr wissen wollen, schreibt es bitte in die Kommentare. Die Lydia wird euch heute Nachmittag antworten. Also, auf jeden Fall kommen die zusammen und man sieht tatsächlich die Trennungslinie an unterschiedlichen Farben und weil die Strömung aufeinander kommt. Und dort ist es so, dass man sieht, das eine, die eine Seite ist fruchtbar und blühendes Leben. Und die andere Seite ist trockene, karge Wüste. Und Abraham ist derjenige, der von Gott eine Verheißung bekommen hat und sagte, aus dir wird eine große Nachkommenschaft hervorkommen. Er hat zu dem Zeitpunkt immer noch keine Kinder. Aber er weiß, das ist, was Gott vorhat. Und anstatt zu sagen, ich bin der, der die Verheißung hat und es ist wichtig, dass ich durchkomme, sagt er, Lot, wir werden uns trennen. Also das war ja vorher klar. Der eine geht links, der andere rechts. Du darfst zuerst auswählen, wo du hingehst. Weil egal wie du wählst, Gott ist mit mir. Schau, seine Sicherheit war nicht in dem, Gott hat mich erwählt, deshalb muss ich das Gute haben. Sondern seine Sicherheit war in dem, Gott hat mich erwählt und Gott wird seines durchbringen. Die können mir fruchtbares Land vor die Füße legen oder die können mir karg und steinige Felsen schenken. Am Ende wird Gottes Verheißung wahr, nicht weil ich klug war, sondern weil er vollbringt, was er zugesagt hat. Gott hat etwas geschworen bei sich selber. Er hat einen Eid gegeben, auf den ich mich verlassen kann. Eigentlich könnte ich sagen, weißt du, wir könnten nochmal Erdbeben und Feuer und Brand drüber lassen und alles zupflastern. Gott, du kriegst es trotzdem noch hin. Das ist, was Abraham verstanden hatte. Gott ist mit mir. Jetzt lesen wir, nachdem Gott zum wiederholten Male diese Verheißung wiederholt und ihm verheißt, dass er ein Kind bekommt, also ein Sohn nachkommen, und dann lesen wir in 1. Mose 15. Abraham fragte, was soll das Zeichen sein? Und da heißt es, er, Gott, führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Also ich mag irgendwie Gottes Humor. Zähl doch die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Junge, du hast keine Ahnung. Macht auch nichts. Ich bin in Kontrolle. Das Ding ist viel zu groß. Aber ich will dir einen Vorgeschmack geben von dem, was möglich ist. Und er sprach zu ihm, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und Gott sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Ich habe hier was entdeckt und ich glaube, das ist bis heute Gottes Art, mit Menschen umzugehen, und es ist seine Art, wie er uns zurückbringt in das, was er immer schon vor Augen hatte. Das erste ist, Gott gibt eine Verheißung. In dem Fall war es Abraham: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, und ich werde deine Nachkommenschaft so groß machen, dass sie unzählbar ist. Gott gibt eine Verheißung, dass Erlösung durch ihn möglich ist. Gott gibt eine Verheißung, dass seine Gemeinde in Herrlichkeit regieren wird und Einfluss nehmen wird und dass Gemeinde sein Reich ausbreiten wird. Das sind große Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und interessanterweise merke ich, es gibt ein Muster. Gott gibt die Verheißung. Abraham glaubte Gott. Und der Glaube von Abraham, den rechnet Gott ihm als Beziehungsgrundlage an. Sein Glauben, dass Gott das hinbekommt. Nicht, dass Abraham seitdem alles im Leben richtig macht. Weißt du, Abraham, er ist ein Glaubensheld, weil er dieser Verheißung vertraut hat. Aber ganz ehrlich, es gibt ein paar Geschichten, die sind wirklich zweifelhaft. Und zwar nach dieser Verheißung. Bisher lief das ja noch halbwegs gut. Gott sprach, er machte sich auf den Weg. Da gibt's diese Trennung, er lässt Lot den Vortritt. Lot ist in Schwierigkeiten, Abraham rettet ihn heraus, obwohl er keinen Nutzen davon hat. Bisher wirklich gut, dann kommt diese Bestätigung nochmal, was passiert jetzt? Abraham hat diese Verheißung, versucht es selber möglich zu machen, ein Kind zu bekommen. Seine Frau unterstützt ihn dabei und sagt: Weißt du, ich bin eine alte Frau, da ist eine junge Magd, Hauptsache Kind. Abraham lässt sich drauf ein. Dann haben sie endlich ihren Sohn, und zwar den Sohn der Verheißung. Dann müssen sie nach Ägypten flüchten. Abraham, der so eine Verheißung trägt, der so viel Wunder gesehen hat, gibt dort seine Frau als seine Schwester aus. Ja, ich kenne die, klar, meine Schwester. Das bringt ihn richtig in Schwierigkeiten. Der Pharao, ich will da nicht drauf eingehen. Was ich sagen will, Gott sieht Glaube als Beziehungsgrundlage, nicht dein richtiges Verhalten. Kannst du ihm vertrauen, nicht machst du alles richtig. Wir werden ermutigt, Jesaja 51, seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat, denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemehrt. Und dann sehe ich noch was, Abraham bringt Opfer. Also, weißt du, wir sind es ja gar nicht mehr so gewohnt heutzutage. Aber so eine Schlachtung ist schon was Spannendes. Also, ich war mal in Afrika. Und da wollten wir zum Gottesdienst gehen. Der war irgendwo mit dem Jeep eine Stunde. Und da sind wir da hingefahren. Und dann sagte die Frau, Erhard, so hieß der Missionar dort, Erhard, wenn ihr im Gottesdienst seid, dann bringt er doch Rückzugs noch Fleisch mit. Und ich dachte halt, na klar, wir bringen halt Rückzugs Fleisch mit. Wie man das halt so denkt. Dann ging der nochmal ins Schlafzimmer, hat mich mitgenommen, hat einen Schrank geöffnet, hat mir so ein fettes Gewehr in die Hand gedrückt und sagte, halt mal. Ich war völlig überfordert. Ich hatte keine Ahnung von Gewehren. Ich dachte, das geht gleich los. Die hatte ich irgendwie falsch halten. Heute würde ich anders damit umgehen, aber Auf jeden Fall waren wir dann dort, waren im Gottesdienst. Da haben wir unterwegs erstmal so eine Riesenschlange überfahren, dass die nicht irgendwelche Dörfer killt. Und dann haben wir da so ein Emu gesehen. Er hat es geschossen, da haben wir es geholt, dann haben wir das in so eine große Blechschüssel hinten in den Jeep gelegt. Dann, also hinten so gegenüber, saßen wir uns diese Blechschüssel mit diesem Viech da drin. Dann waren Afrikaner dabei. Wir hatten natürlich alle die Füße da irgendwie drauf, die mussten ja irgendwo hin. Und wenn man dem so auf den Magen drückt, dann fängt das an zu zucken. Das hat er ständig gemacht. Die Frauen haben geschrien. Herrlich. Am Schluss haben wir das Ding in der Dusche auseinandergenommen. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass Frauen 4 Tage lang nicht duschen. Da ist keiner mehr in die Dusche gegangen. Irgendwann musste man sich entscheiden zwischen Ekel vor Schweiß und Ekel vor, dass da Blut drin hängt. Also nee, das wurde ja weggeputzt. Egal. Also auf jeden Fall, hier waren wir. 3-jährige Kuh, 3-jährige Ziege, 3-jährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham bringt ein Opfer. Und zwar ein Opfer, wo ein Bund schließt mit Gott. Das ist wirklich interessant. So wurden oft Bünde geschlossen oder bestätigt. Und er tut das, nachdem Abraham fragt, Vers 8, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und Gott sprach zu ihm, bring mir dieses Opfer. Das sagt mir irgendwas über Gott aus. Abraham fragt, ich habe eine Verheißung bekommen, wie wird die wahr? Und Gott sagt, anstatt dir Sicherheit zu geben, bring mir ein Opfer. Das ist, was Gott tut. Er beruhigt nicht den Abraham und sagt, ja, warte, komm, ich lasse irgendwie nochmal ein Tornado vorbeiziehen, dass du ganz sicher ein Zeichen hast. Sondern er sagt, wenn du sicher wissen möchtest, dass ich mit dir bin, lass uns diesen Bund machen und du bringst einen Teil dazu ein. Weil in der damaligen Zeit, Abraham hatte ja kaum, wie wir heutzutage, Geld einstecken, PayPal, irgendwelche Kreditkarten. Abraham hatte Gold oder Tiere als Tauschmittel. Das, was er gerade opfert, ist die warme Jacke, die ihn nachts wärmen würde. Was er opfert, ist das Essen, was ihm und seiner Familie Sicherheit bringt. Abraham opfert richtig was. Boah, dann kannst du das nochmal laut sagen. Das war wirklich gut. Und dann sehen wir, also hier schließen sie irgendwie einen Bund und dann kommen die Vögel, also die Raubvögel, und Abraham verscheuchte sie. Und irgendwie steckt da was drin. Abraham versucht es selber zu machen. Und ich finde wirklich wichtig für uns zu verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Punkt 4, ein Opfer zu bringen, und Punkt 5, es selber zu machen. Schau, wenn wir sagen, wir können das Reich Gottes nicht machen, dann ist es wahr. Dann ist es wahr, aber es bedeutet nicht, dass es nicht Einsatz und Opfer braucht. Das ist, was ich hier bei Abraham sehe. Und dann lesen wir weiter. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach er, also Gott, zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass du und deine Nachkommen ein Fremdling sein wird in einem Land, das dir nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Dir und deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenister, die Kamoniter, die Hethiter, die Pheresiter, die Rephaiter, die Amoriter und die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. Hier ist für mich das wirklich Spannende. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen. Da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Abraham ist nicht irgendwie ein bisschen über die lange Prozedur kurz eingenickt. Er ist in tiefen Schlaf gefallen, also wirklich tief. Und in dem Schlaf hatte er wirklich, also das klingt irgendwie beängstigend und irgendwie auch depressiv. Und da hinein spricht Gott: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass du und deine Nachkommen, oh Gott, macht's nicht irgendwie mehr Sinn, das dem Abraham zu sagen, wenn er wach ist? Also, dass er's weiß? Der schläft, fürchtet sich und verpasst den besten Teil. Und als Krönung spricht Gott noch, wie das laufen wird, gute und schlechte Zeiten. Und dann, während Abraham schläft, nimmt er das Opfer an und bestätigt es und verbrennt es als Zeichen von einem Bund und einer Verheißung. Hier ist das Ding. Es geht nicht darum, dass es Abraham hört. Es geht darum, dass Gott es sagt und es gilt. Es geht nicht darum, dass Gott mich glücklich macht und ich weiß, es wird so werden. Es geht darum, dass er bei sich selber gesagt hat: Was ich versprochen habe, werde ich einhalten. Markus, in dem kannst du sogar tief schlafen. Es hängt tatsächlich nicht an dir. Verheißungen Gottes hängen zum Glück nicht an mir. Und was er verheißen hat, das hat er nicht Abraham verheißen und hat gesagt: Du bist der Held in der Geschichte, sondern er hat gesagt: Das ist eine Verheißung, die geht weit über dein Leben hinaus. Und in dem wird es Höhen und wird es Tiefen geben. Da wird es Leute geben, an deren Namen man sich erinnert, und es wird Leute geben, die als die Unbekannten in die Geschichte eingehen, die irgendwie die Verheißung weitertragen. Mehr recht als schlecht, mehr schlecht als recht, also irgendwie so. Es ist nicht alles nur um mich und meine Geschichte mit Gott. Es geht um die große Geschichte, die Gott vorhat und die er mit seinem Volk schreiben will. Und dass er sich vorgenommen hat, etwas anzufangen und es zu Ende zu führen. Gott spricht sogar davon, 400 Jahre Unterdrückung in einem fremden Land zu sein, geknechtet zu sein. Ich bin kein Fan davon, von solchen Zeiten. Aber was ich glaube in diesen Zeiten, offenbart sich, wem ich diene. Ich glaube, in den harten Zeiten zeigt sich, wem mein Lob gehört. Weißt du, in den guten Zeiten zu sagen, Halleluja, lobe den Herrn, klar, mein Kontostand ist gefüllt, die Karre steht vor der Tür, die Ehe läuft toll, die Kinder entwickeln sich, easy. Was, wenn es nicht so läuft, wenn das Konto dich anbrüllt und deine Frau auch noch oder du deine Frau, das kannst du dir jetzt aussuchen. Aber was dann? Wem gehört das mein Lob? Dem Alkohol? Netflix? Depression, Selbstmitleid oder meinem Egoismus? Wie heißt mein Götze? Ganz ehrlich, in den harten Zeiten zeigt sich, wem ich diene. Oder erkenne ich es am schnellsten. Und da geht es nicht darum, Verdammnis und falsch gemacht, sondern wir wählen. Wir wählen, wem wir dienen wollen. Und wenn wir es bisher falsch gemacht haben, wir können es heute anders machen. Wen rufst du an in der Not? Schau, was ich sagen will. Die Verheißung ist größer als du. Ich bin davon überzeugt, Gott braucht Menschen. Gott braucht Menschen. Aber er hat die Ausbreitung seines Reiches nicht an mein kleines Herz und an meinen schwachen Charakter gebunden. Er braucht Menschen, aber er braucht nicht mich. Er wird durchkommen. Mich erinnert es daran, demütig zu bleiben, mich selber nicht zu wichtig zu nehmen. Aber Demut hat eine Verheißung. Den Demütigen wird Gott erhöhen. Aber wenn es in der ganzen Geschichte mit Gott und mir immer nur um mich geht und was ich hinbekomme, dann mache ich es ihm wirklich schwierig. Also vor allem mache ich es mir selber schwierig. Ich darf mitmachen, aber er wird es auch ohne mich hinbekommen. Und ich glaube, das ist, was ich von Abraham lerne. Wir können wie ein Abraham, der sich aufmachte, mitten in das Ungewisse, am Ende seines Lebens wirklich als Held und als Vater des Glaubens in die Geschichtsbücher eingehen. Bei all seinen Fehlern. Wir können wie Mose bei all seinen Fehlern, und da ist ein Mord dabei, als Befreier in die Geschichte eingehen. Und dann gibt es die ganzen Unbekannten oder Unerwähnten, die irgendwie auch die Geschichte weitergetragen haben. Und am Ende, über all dem, steht doch eines. Der, der was verheißen hat, ist treu. Der, der gesagt hat, er bekommt es hin, der hat es hinbekommen. Der Held in der ganzen Geschichte ist Gott. Das ist die ganze Zielrichtung, um die es geht, von der ich lerne. Menschen sind wichtig, doch Gott dreht sich nicht um mich.
Oh, Hilfe, aber Markus, hier, ich habe aber, weißt du, Gott will doch mein, ja, will er machen.
Aber er will uns verändern, dass sich unser Leben um ihn dreht. Weil wir gemerkt haben, er ist gut ohne Ende. Nicht Gottes Leben dreht sich um mich. Gott ist für mich. Gott kümmert sich. Gott liebt mich. Und ja, seine ganze Liebe gilt mir. Absolut. Doch wir sind berufen, mit ihm Geschichte zu schreiben und das Reich unseres Vaters zu vergrößern. Das war von Anfang der Geschichte so und das wird am Ende so bleiben und zwischendrin hat sich meines Wissens nicht allzu viel verändert. Ich wollte was zu Pfingsten sagen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Wir lesen das immer so, also ich lese das immer so kitschig romantisch. Und sie waren alle einmütig beisammen. Also ich lese vorher, Jesus hat die Verheißung gegeben, dass sie auf das Warten, auf das Kommen des Geistes warten sollen. Weil es nicht von ihrer Kraft abhängt, sondern von seiner. Aber ich lese auch, dass es eine ziemlich verwirrte, ängstliche Gruppe war. Da war Petrus, der ihn verleugnet hat. Da waren die Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren. Und die waren so sehr damit beschäftigt, dass sie Jesus nicht erkannt haben. Er musste sich selber vorstellen. Da war Thomas, der Zweifel hatte. Interessanterweise sind da auch nicht alle da, diese riesige Volksschar, die Jesus sonst gefolgt ist. Es waren diejenigen da, die dieser Verheißung, und er wird euch mit Kraft erfüllen und darauf sollt ihr warten, geglaubt haben. Das ist, was ich sehe. Ich krieg's nicht netter hin. Das ist einfach die Geschichte. Gott hat eine Verheißung gegeben und es waren die da, die vertraut haben, er wird's hinbekommen. Wahrscheinlich haben wir schon verkackt. Also, sorry, wenn ich das mal so flapsig sage, aber was doch passiert ist, das waren doch Zweifler, Ängstliche und eingeschüchterte Leute, die da zusammengekommen sind und die sich irgendwie um dieses Ding gesammelt haben, Gott wird's machen. Darin waren sie einmütig. Und dann kommt der Geist, erfüllt sie und nachdem sie den Geist haben, sind sie mutig, unerschrocken und kühn. Und ein Teil davon lesen wir in der Apostelgeschichte und die außerbiblischen Quellen berichten uns, dass Thomas wahrscheinlich der ist, der bis nach Indien kam und Indien auf den Kopf gestellt hat. Die Jünger kamen bis nach Afrika. Wir wissen viel von Petrus und wir wissen vor allem ganz viel von Paulus. Von Paulus wissen wir, dass er sagt, mir dem Allergeringsten unter allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden. Wisst ihr, Paulus, du hast die Welt gerockt. Du hast die Welt eingenommen. Du hast das Evangelium in Bereiche gebracht, wo es keiner hingebracht hat. Vor dir hatten Cäsaren Angst. Städte haben sich gefürchtet und sagten, jetzt sind die in unsere Stadt gekommen, die den ganzen Weltkreis erschüttern. Die Dämonen sind von dir geflohen. Du hast in großer Kraft demonstriert, was es heißt, Gott ist da. Menschen wurden geheilt, Besessene wurden befreit. Das war Paulus. Und ich glaube, Paulus hatte dieselbe Haltung. Es geht in der ganzen Geschichte um ihn. Und ich kenne meine Vergangenheit. Und weder Gutes noch Schlechtes kann mich halten. Ich jage dem nach, was Gott für mich vorbereitet hat. Und das ist viel. Ich weiß, ich bin bestimmt, das Evangelium in die Nationen zu bringen. Ich bin der Allergeringste, aber ich weiß, das, was ich habe, das wird Nationen beeinflussen. Ich glaube, Paulus wäre echt eine Herausforderung für uns als Gemeinde. Weil der kommt nicht rein, entschuldigt sich 5-mal und sagt, hey, ja, weiß auch nicht, was denkt ihr so? Ich habe Bock, das zu machen. Wenn jemand Lust hat, morgen Mittag 12, kommst du 12:01, kannst du gleich einen Bus nehmen und nach Hause fahren. 12 geht's los. Das ist Paulus. So. Paulus ist aber auch der Petrus öffentlich korrigiert und gleichzeitig immer wieder nach Jerusalem geht, um sich mit den Jüngern Jesu, mit den Aposteln abzustimmen. Zu denen gehörte auch Petrus. Und er sucht den Ratschlag und die Bestätigung von dem Haus Gottes in Jerusalem, wo die ganze Geschichte gestartet hat. Das ist auch Paulus. Verheißung, ich muss Schluss machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass aus dieser Gemeinde viele Gemeinden hervorkommen werden. Viele. Wirklich viele. Und ich brauche nicht viel Glauben, um zu sagen, es werden mehr als 100 sein. Da bin ich mir sicher. Das ist der Grund, warum ich Freunde, Heimatland verlassen habe und wir hergekommen sind. Ich bin mir sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob am Ende meines Lebens eine Lobrede auf mich gesungen wird. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich bin mir sicher, dass Gott die Dinge durchbekommt. Da bin ich mir sicher. Und dass viele Teil von dem sind. Weil es ist nicht meine Geschichte. Und es ist nicht, dass ich irgendein Held in irgendwas bin. Ich bin einer von denen, die sagen, Gott, ich habe dich gehört. Ich habe mich aufgemacht, ich werde Fehler machen und ich bin mittendrin und ich lerne dazu und ich lerne auch, wie man sich verändern kann. Aber auf jeden Fall, du hast ein Wort gegeben und es gilt. Da ist der ganze Fokus. Und Gott hat zu dir gesprochen. Und Gott hat was mit deinem Leben vor. Und er hat dir genauso den Heiligen Geist versprochen, der dir Kraft geben wird, um dein Umfeld zu verändern, um Jesus zu demonstrieren, um Menschen in Beziehungen zurückzuführen, um zu heilen, zu befreien und zu erlösen. Diese Verheißung gilt dir. Und du bist Teil von etwas viel Größerem. Und vor allem sind wir Teil von dem, was Jesus gesagt hat. Und er wird in den Himmel gehen. Er wird seinen Geist senden und er wird die Gemeinde gründen und er wird sie selber leiten. Und zwar überall, damit sein Reich sich ausbreitet. Und wir sind mittendrin in Gottes Erfolgsgeschichte. Das Evangelium breitet sich aus weltweit. Und du und ich, wir können Teil davon sein. Wir können Teil davon sein. Gott braucht Menschen. Ob ich da drin bin, darf ich entscheiden. Schau, ich will mich verändern. Nicht, damit er wirken kann, weil er wirkt sowieso. Ich will das nochmal sagen. Wenn wir über Charakterveränderung nachdenken, geht es nicht darum, weil sonst Gott nicht ans Ziel kommt. Ich will dir wirklich sagen, Gott kommt ans Ziel. Auch wenn es bei uns charakterlich echt schwierig ist. Die Bibel ist voll davon und die Geschichte auch. Weißt du, es kommen Leute zum Glauben durch Christen mit wirklich einer merkwürdigen Sicht auf Gott und sein Reich und seine Güte. Ich muss das mal so sagen. Irgendwie, wir wissen, alle haben Schwächen. Doch ich kenne ein paar Leute, die heilen Menschen und die haben wirklich schwerwiegende charakterliche Herausforderungen. Andere leben bis hin in Ehebruch. Ich kenne die ganzen Geschichten. Ich finde, manche großen Gemeinden sind schwierig. Ich würde manche kleinen Gemeinden zumachen. Ich kenne Leute, die haben keine Offenbarung über die Güte Gottes und arbeiten nur über Druck. Was ich damit sagen will, ist, erstens, Gott kommt ans Ziel. Zweitens, ich bin nicht berufen, zu schauen, was bei anderen richtig oder falsch läuft. Drittens, zu schauen, was bei mir alles richtig oder falsch ist und was ich ändern kann, hilft sicher weiter. Aber den Punkt, den ich heute machen möchte, ist folgender. Die Frage ist doch, was bringst du auf den Altar? Wo glaubst du Gott? Wofür gehst du? Was ist dein Einsatz, den er mehren kann? Abraham brachte dieses Opfer. Dann hat er die Zusagen verschlafen, aber sie sind wahr geworden. Aber auf die Frage, wie kann ich mir sicher sein, hat Gott gesagt, bring ein Opfer. Und er hat dem vertraut. Die Jünger waren zusammen und sie hatten nur diese Verheißung und sie sind zusammengekommen, weil sie darauf vertraut haben, dass er es wahr macht und sie haben ihr Leben eingesetzt. Wenn ich über Pfingsten rede, dann will ich heute darüber reden, dass Gott uns aufruft, etwas einzusetzen, was er mehren kann. Weil Gott sucht nicht die Fehler. Gott sucht nicht die Dinge, die noch nicht sind. Um die wird er sich kümmern. Was er sucht, bist du und dein Herz. Was Gott nutzen kann, ist das, was ich ihm anvertraue. Amen. Und Gott segnet, was da ist. Gott segnet dich so, wie du bist, nicht wie du gerne wärst. Gott segne dich da, wo du jetzt bist, nicht wie du gerne wärst. Ich liebe die Version von mir, geheiligt und gereinigt und verändert durch Jesus. Ich bin so ein toller Typ. Ehrlich, ich könnte mich stundenlang angucken. Aber Gott liebt den Markus jetzt, heute und hier mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen, mit ein paar kleinen Erfolgen und mit ein paar richtigen Fehltritten. Das ist den Markus, den er liebt. Und diesen Markus segnet er. Und der Segen Gottes macht mich zu dem, was ich gerne wäre. Aber was ich bringen kann, ist das, was ich habe. Das andere gibt's nicht. Das gibt's nur mit ihm, wenn ich mein Heute bringe. So. Amen. Hier ist die Einladung. Wenn du heute hier bist und sagst, Jesus, es ist Pfingsten. Und wir sind berufen, als deine Kinder den Lauf dieser Geschichte zu verändern, dein Reich zu bauen und dein Reich auszubreiten. Was auch immer deine Berufung, deine Begabung ist, er braucht Menschen. Und er macht es gerne mit dir und verändert dich auf dem Weg. Aber ich kann mir und uns sagen, er kommt ans Ziel. Aber Teil davon zu sein, heißt, etwas auf den Altar zu legen. Heißt zu sagen, Jesus, ich will Teil davon sein. Hier ist mein Leben, hier ist meine Zeit, hier ist meine Kraft. Schade, die Technik kann nicht unser Konto einblenden, aber das wäre auch eine Möglichkeit, das zu machen. Du kannst dir auch irgendwas anderes aussuchen. Aber ich glaube daran, dass Gott ausgehend von hier noch viel Segen in unser Land bringen will. Ich glaube daran. Und in das will ich investieren. Deshalb will ich ihm mein Leben zur Verfügung stellen. Will ich ihm meine Zeit zur Verfügung stellen? Will ich ihm meine Kraft zur Verfügung stellen? Aber ich muss ihm was geben, damit er bestätigen kann. Das ist das Ding. So, wenn du heute hier bist und du sagst, Jesus, ich merke, ich will diese Hingabe an dich erneuern und ich will ein Pfingsten erleben und ich will diese Sendung hinzugehen. Was auch immer es für dich ist, ich werde es nicht überprüfen und nicht abfragen, aber dann stell dich doch vor ihn und mach einen Bund und sag, hier ist mein Opfer. Wahrscheinlich werde ich verschlafen, wenn du die wirklich wichtigen Dinge tust. Aber was ich weiß, hier ist der Anfang von deinem Wirken. Weil ich Ja sage zu dir und zu deiner Kraft in meinem Leben. So, wenn du möchtest, steh doch kurz auf, gerne auch zu Hause. Wir werden am Schluss ein lautes Amen brüllen, sodass dein Nachbar, der Jesus nicht kennt, auf jeden Fall davon hört. Und ich gebe dir einen kurzen Moment, selber persönlich ihm zu antworten. Ich würde euch irgendwie gerne in die Augen schauen. Wo ich mir ganz sicher bin, dass ich Gott gesehen habe. Und dass ich gesehen habe, wie Leute durch ein Gebet geheilt werden von Tumor, von lebenslangen Abhängigkeiten gerettet wurden, da bin ich mir sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher, ihr kennt mich, dass ihr Gemeinde sicher anders leiten würdet und vieles davon wahrscheinlich auch berechtigt ist. Ich bin mir auch sicher, dass in meinem Leben nicht alles gut läuft. Es gibt Dinge, wo ich sage,
da bin ich stolz als Vater und es gibt ein paar Dinge, wo ich sage, hätte ich gern anders gemacht. Und in unserer Ehe würde ich sogar sagen, das Verhältnis geht eher noch mehr in Richtung, würde ich gern anders machen. Aber eins will ich sagen, wenn Gott sich was vorgenommen hat, kriegt es durch. Wenn Gott sich was vorgenommen hat, bekommt es durch. Weil die Verheißung kam von ihm, nicht von mir. Und deshalb will ich dich segnen in deiner Unsicherheit, in deinen Ängsten, in deiner Angst. In deinem Selbstmitleid, in deinem viel zu klein denken, in deiner Lüge, Gott kann mich nicht gebrauchen, in deinem, nach all dem, was vorgefallen ist, ist es zu spät, in all dem. Ich segne dich mit dem tiefen Wissen, dass er dein Ja nimmt und nutzt und dass es für ihn gut ist. Und dass sein Ja die Erfüllung bedeutet von dem, was er versprochen hat. Und dass sein Ja dir alle Möglichkeiten gibt und schenkt, die du brauchst. Und dass seine Gnade dich durchträgt und dass seine Gnade dich befähigt. Und dass seine Kraft in dir in aller Schwachheit mächtig ist. Und dass er es hinbekommt, dir Dinge möglich zu machen, die viel zu groß für dich sind und die du selber nicht für möglich hältst. Ich segne dich mit einer neuen Erfüllung seines Geistes, dass du merkst, wie in dir etwas schiebt, was nicht deine Kraft ist. Wie du gerne bereit bist, ihm zur Verfügung zu stellen, weil du weißt, dass er treu ist und die Dinge nutzt und belohnt. Nicht, weil du Dinge möglich machen kannst, sondern weil du ihm zur Verfügung stellst und ihm vertraust, dass er es hinbekommt. Ich segne dich, da wo du stehst, da wo du jetzt vor ihm bist, und ich will dir wirklich zusagen, er kommt ans Ziel. Schön, dass du Teil bist. Amen.